Glauben und Geschichten. Mit Klaus Popper die Bibel lesen und verstehen. Vers für Vers durch die gesamte Heilige Schrift und Erstaunliches entdecken.
Alles, was der Herr Abraham, Isaak und Jakob versprochen hatte, all das war eingetroffen. Das Volk Israel ist im Land Kanaan angekommen, sie haben das Land eingenommen. Noch waren zwar einige Völker im Land, dennoch herrschte Frieden und Ruhe. Herzlich willkommen zu Glauben Geschichten. In der heutigen Episode lesen wir ab Josua Kapitel 22, dort Vers 1. Damals, also zu dieser Zeit, damals rief Josua die Rubeniter und die Gaditer und den halben Stamm Manasse zusammen und er sprach zu ihnen: Ihr habt alles gehalten, was Mose, der Knecht des Herrn, euch geboten hat, und habt meiner Stimme gehorcht in allem, was ich euch geboten habe. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese lange Zeit bis zum heutigen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, treu gehalten. Nun aber hat der Herr, euer Gott, euren Brüdern Ruhe verschafft, wie er zu ihnen geredet hatte. Nun denn, kehrt um und geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Gerade noch mal so zur Erinnerung, als das Volk Israel in der Wüste unterwegs war und sie in den Ebenen Moabs angekommen waren, war ja ihr Ziel, durch den Jordan zu ziehen und dann in das Land Kanaan zu gehen. Und dafür mussten sie natürlich durch damaliges Gebiet, das ihnen nicht gehörte. Wenn Sie mitgelesen haben soweit, dann erinnern Sie sich, dass Sie damals den Sichon, den König, einen der Könige der Amoriter, gebeten haben, durch sein Land ziehen zu dürfen. Geh noch mal gerade zurück, 4. Mose, Kapitel 21. 21, Vers 21. Und Israel sandte Boten zu Sichon, dem König der Amoriter, und ließen ihm sagen: Lass mich durch dein Land ziehen. Wir wollen nicht durch die Äcker und in die Weinberge abbiegen. Wir wollen kein Wasser aus dem Brunnen trinken. Auf der Straße des Königs wollen wir gehen, bis wir durch dein Gebiet gezogen sind. Aber Sichon gestattete Israel nicht, durch sein Gebiet zu ziehen. Und Sichon versammelte all sein Kriegsvolk und zog aus Israel entgegen in die Wüste und so weiter und so weiter. Und dann kam es zum Krieg. Zum Krieg zwischen Sichon und seiner Armee und den Israeliten. Dasselbe geschah auch mit einem anderen, weiteren Stadtkönig oder regionalen König, nämlich Og. Da kam es überhaupt nicht mehr zum Gespräch, sondern direkt zum Krieg. Und beide Könige, beide Armeen hat Israel besiegt und somit das Land jenseits des Jordan, also im Osten des Jordans, eingenommen. Und Ruben, der Stamm Ruben, der Stamm Gad und auch der halbe Stamm Manasse, sie haben sich das Land betrachtet und sagten: Das ist eigentlich gutes Weideland. Und wir haben Tiere, also eigentlich passt es gut zusammen. Mose, können wir nicht doch hier bleiben? Und wenn Sie da noch mal nachlesen wollen und es sich noch mal vor Augen führen wollen, 4. Mose Kapitel 32. 4. Mose Kapitel 32 wird uns diese Episode berichtet, die sogenannte Verteilung des Ostjordanlandes an Ruben, Gad und an den halben Stamm Manasse. Einfach noch mal so das Kapitel durchlesen, dass Sie noch mal die Geschichte so im Zusammenhang mit noch mal nachvollziehen können. Die Bedingung, die Mose damals gestellt hat, war: Okay, ihr könnt das Land haben, kein Problem. Ihr bleibt im Osten des Jordan, die anderen Stämme ziehen weiter im Westen des Jordan. Aber ihr müsst mitziehen. Die wehrfähigen Männer, die müssen mitgehen, wenn es zum Kampf kommt im Land Kanaan, dass sie ihre Brüder dabei unterstützen, das Land einzunehmen. Das haben sie auch gemacht. Und jetzt, Jahre später, sagt Josua zu ihnen: Gott hat dem Volk Israel Ruhe verschafft. Nun denn, es ist Zeit für euch, zurückzukehren. Ihr müsst nicht länger hier bleiben. Zurückgekehrt also zu Josua Kapitel 22. Lest gerade noch mal Vers 3. Ihr habt eure Brüder nicht verlassen diese lange Zeit bis zum heutigen Tag und habt das Gebot des Herrn, eures Gottes, treu gehalten. Also, ihr seid mitgegangen, habt eure Brüder unterstützt, habt die Bedingungen erfüllt. Gott hat ihnen Ruhe verschafft. Vers 4, nun denn, kehrt um, geht wieder zu euren Zelten in das Land eures Eigentums, das Mose, der Knecht des Herrn, euch jenseits des Jordan gegeben hat. Klar, aus der Sicht westlich des Jordan ist natürlich jetzt, wo sie sind, jenseits des Jordan. Je nachdem, von welcher Seite man aus das betrachtet. Vers 5. Nur achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz zu tun, das Mose, der Knecht des Herrn, euch befohlen hat. Und dann erklärt er dem, was er damit meint, mit dem Gebot und dem Gesetz. Den Herrn, euren Gott, zu lieben und auf allen seinen Wegen zu wandeln und seine Gebote zu halten und ihm anzuhängen und ihm zu dienen mit eurem ganzen Herzen und mit eurer ganzen Seele. Und Josua segnete sie und entließ sie und sie gingen zu ihren Zelten. Ich weiß nicht, was sie dachten, dass denn käme, als Josua zu ihnen sagt, nun achtet genau darauf, das Gebot und das Gesetz des Herrn zu tun. Viele von uns zucken ja da so mal kurz zusammen, so Gebote, Gesetze und jetzt wird es ganz schrecklich. Aber ich fand es schön, wie Josua das zusammenfasst. Das Gebot und das Gesetz von Mose sind es, Gott zu lieben. Hier geht es um eine Liebe zum Gott, zum Schöpfer. Hier geht es darum, auf seinem Weg zu gehen. Wir hatten das schon ganz oft zu diesen Gedanken, dass mit Gott zu leben, heißt es ja, mit ihm zu gehen, den Weg zu gehen, den auch Gott geht. So was ganz Natürliches. Wenn zwei zusammen einen Weg gehen, dann sind sie zusammen. Wenn wir getrennte Wege sehen, dann sind wir nicht mehr zusammen. Also es geht darum, einen Weg zu gehen, nicht irgendwelche Gebote zu erfüllen, sondern um gemeinsam einen Weg zu gehen. Ja, seine Gebote zu halten, aber das ist verbunden mit diesem Weg. Es ist ein Weg. Seine Gebote zu halten und dann wieder eigentlich etwas sehr Schönes und sehr Persönliches, wo es jetzt nicht mehr um Regeln geht, sondern ihm anzuhängen, an ihm dran zu bleiben, ihm zu dienen. Und zwar vom ganzen Herzen und von der ganzen Seele, aus der gesamten Existenz des Menschen. Vers 7, dem halben Stamm Manasse hatte Mose in Bashan ein Erbteil gegeben. Aber seiner anderen Hälfte gab Josua ein Erbteil bei ihren Brüdern jenseits des Jordan nach Westen zu. Wird eigentlich jetzt nur mal so dran erinnert, also der Stamm Manasse, der ist jetzt aufgeteilt. Die eine Hälfte mit Ruben und Gad östlich des Jordan und die andere Hälfte mit den 9 Stämmen westlich des Jordan. Wahrscheinlich auch nicht so gut für so einen Stamm, sich aufzuteilen mit so einem Fluss in der Mitte. Flüsse sind ja auch natürliche Grenzen, das ist ja auch so. Wenn man so an großen Flüssen ist, der Rhein zum Beispiel, dann merkt man, ja, so einen Fluss überquert man nicht so schnell. Das ist schon eine natürliche Grenze. Die, die auf der anderen Seite wohnen, natürlich sind sie weiter weg oder entfernter als die, die hier auf dieser Seite wohnen. Aber gut, das war ihre Entscheidung, das haben sie sich so gewünscht. Der halbe Stamm ist auf der einen Seite, der andere auf der anderen Seite. Es wird nochmal daran erinnert, einfach damit man es weiß und alle das nochmal vor Augen haben. Und dann fährt der Auto fort und sagt, und als Josua sie in ihre Zelte entließ, segnete er sie und sagte zu ihnen, kehrt zu euren Zelten zurück mit großem Reichtum und mit sehr viel Vieh, mit Silber und mit Gold und mit Bronze und mit Eisen und mit Kleidern in großer Menge, teilt die Beute eurer Feinde mit euren Brüdern. Also sie gehen nicht mit leeren Händen zurück nach dieser Zeit, sondern offensichtlich mit einer riesigen Beute. Und Josua sagt ihnen, behaltet das nicht für euch, sondern teilt's. Und ich füge so für mich hinzu, wenn ihr das nicht macht, dann kann es dann daheim zu richtig viel Stress kommen. denn die, die daheim geblieben sind, dann geht's ja dann los. Warum habt ihr so viel und wir so wenig? Und warum seid ihr nicht ihr geblieben und sind nicht wir gegangen? Und warum seid ihr so egoistisch und behaltet es für euch? Ich vermute mal, als weiser Leiter sagt er ihnen, teilt, dann wird Frieden herrschen. Dann wird es euch gut gehen. Wenn ihr nicht teilt, dann entstehen Konflikte. Und das kennen wir aus unseren Familien zu genug, dass an Gütern, am Erbe dann auf einmal Streitigkeiten sich entspinnen und Familien entzweit werden. Also teilt, behaltet es nicht nur für euch. Vers 9, da kehrten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse zurück und zogen fort von den Söhnen Israel, von Silo, das im Land Kanaan liegt, um ins Land Gilead, in das Land ihres Eigentums zu ziehen, in dem sie sich ansässig gemacht hatten auf Befehl des Herrn durch Mose. Und als sie in die Bezirke des Jordan kamen, also so auf dem Weg zum Jordan, die Bezirke, die noch im Land Kanaan liegen, da bauten die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse dort einen Altar am Jordan, einen Altar groß vom Aussehen. Und die Söhne Israel hörten sagen, siehe, die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse haben den Altar gebaut vor das Land Kanaan in den Bezirken des Jordan nach der Seite der Söhne Israel. Und als die Söhne Israel es hörten, versammelte sich die ganze Gemeinde der Söhne Israel nach Silo, um gegen sie in den Krieg hinaufzuziehen. Also, Krieg? Die wollen Krieg führen? Die wollen hinaufziehen zum Krieg gegen die 2,5 Stämme? Ich habe dann so für mich angehalten, so Moment mal, was ist denn jetzt passiert? Es war doch jetzt alles gerade so friedlich. Die 2,5 Stämme, die wurden von Josua entsandt. Ihr habt eure Pflicht getan, ihr seid treu gewesen, ihr habt der Stimme Mose auf die Stimme Moses gehört, ihr habt auf meine Stimme gehört, ihr habt Gott die Treue erwiesen, ihr seid bei euren Brüdern geblieben, alles Gute euch, bleibt dran, teilt die Beute, es ist Frieden herrscht. Sie bauen den Altar, sie hören das und jetzt heißt es Krieg. Wir ziehen in den Krieg. Ja, wie Krieg? Krieg unter Brüdern? Was ist denn jetzt passiert? Warum ist es denn so ein Desaster? Woran liegt es denn? Was stimmt denn mit diesem Altar nicht? Vers 13. Und die Söhne Israel sandten zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead. Pinchas, den Sohn des Priesters Eleasa und 10 Fürsten mit ihm, je einen Fürst für ein Vaterhaus von allen Stämmen. Und jeder von ihnen war das Haupt seines Vaterhauses in den Tausendschaften Israels. Also offensichtlich ziehen sie doch nicht sofort in den Krieg. Irgendwas scheint passiert zu sein. Vielleicht ist einer aufgestanden und hat gesagt, hey, nicht gleich handeln, nicht gleich jetzt zu den Waffen greifen, nicht gleich gegen die anderen vorgehen. Lass uns noch mal doch etwas Ruhe bewahren. Schicken wir eine Abordnung dorthin. Aus jedem Stamm ein Haupt aus jedem Stamm, einer unserer Führer, plus noch Pinchas als Priester, der Sohn von Eleasa, dem Hohepriester, ihr 11, ihr geht jetzt dorthin und schaut, was los ist. Es wird nicht genau darauf eingegangen, wie es zu diesem Sinneswandel kommt, dass sie nicht sofort in den Krieg ziehen, sondern sich nochmal zurückhalten. Aber es geschieht und das ließ mich dann nochmal so aufatmen, so okay, der Konflikt, der eskaliert jetzt nicht. Vers 15. Und sie kamen zu den Söhnen Ruben und zu den Söhnen Gad und zu dem halben Stamm Manasse ins Land Gilead und redeten mit ihnen. So spricht die ganze Gemeinde des Herrn. Was ist das für eine Untreue, die ihr gegen den Gott Israels geübt habt, dass ihr euch heute abwendet von dem Herrn, indem ihr euch einen Altar baut, um euch heute gegen den Herrn aufzulehnen? Haben wir noch nicht genug an der Sünde mit Peor, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben? Worauf doch die Plage auch über die Gemeinde des Herrn kam? Und ihr, wenn ihr euch heute abwendet vom Herrn, Und es wird geschehen, wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, dann wird er morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnen. Jedoch, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, dann kommt herüber in das Land Kanaan, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch unter uns ansässig. Aber gegen den Herrn dürft ihr euch nicht auflehnen, und auch gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen, indem ihr euch einen Altar baut neben dem Altar des Herrn unseres Gottes. Hat nicht Achan, der Sohn Serachs, Untreue an dem Gebannten geübt, und über die ganze Gemeinde Israels erging der Zorn, und er kam nicht als einziger wegen seiner Schuld um? So, wow, so, das ist eine Dusche, könnte man jetzt sagen. Hatten Sie damit gerechnet? Also ich habe mit dem, was jetzt sagt, nicht gerechnet. Völlig, völlig überrascht. Untreue, Vers 16, Untreue gegen Gott. Abgewendet, aufgelehnt. Vers 17, haben wir nicht genug an der Sünde mit Peor? Und jetzt gerade noch mal so ein Rückblick. Was meint er denn hier? Als sie in den Ebenen des Moab ankamen, ich hatte es vorhin erwähnt, und sie gegen Sichon und Og gekämpft haben und gesiegt haben, dann heißt es in 4. Mose Kapitel 22, und die Söhne Israel brachen auf und lagerten sich in den Ebenen Moabs jenseits des Jordan bei Jericho. Und Balak, der Sohn Zippors, sah alles, was Israel den Amoritern angetan hatte. Und Moab fürchtete sich sehr vor dem Volk, weil es groß war. Und es graute Moab vor den Söhnen Israel. Also die Moabiter kriegen richtig Angst. Es graut ihnen vor den Israeliten und sagen, ach, die haben Sichon bekämpft, die haben Og bekämpft, die haben gesiegt, die werden uns hier vernichten. Und dann kommen sie auf die Idee, Bileam zu holen. Bileam soll sie verfluchen. Das funktioniert alles nicht. Und dann in Kapitel 25 heißt es dann, 4. Mose 25, Vers 1, und Israel blieb in Schittim. Und das Volk fing an, Unzucht zu treiben mit den Töchtern Moabs. Und diese luden das Volk zu den Opfern ihrer Götter ein. Und das Volk aß und warf sich nieder vor ihren Göttern. Unzucht, Anbetung fremder Göttern, und Israel hängte sich an den Baal Peor. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel. Es starben damals an einer Plage 24.000 Menschen. Es war ein Desaster. Und Pinchas damals mittendrin, der für Gott eifert und einen Mann und eine Frau umbringt, aufspießt, als sie gerade sich in einem Zelt vergnügen, wenn das Volk weint und trauert über das, was geschieht. Dramatische Szenen haben sich damals abgespielt. Und Pinchas jetzt Jahre später ist derjenige, der in dieser Sache vermitteln soll und sich dieser Sache annehmen soll als Priester. Und er sagt, haben wir nicht genug an der Sünde von Baal Peor? Ich kehre zurück zu Josua 22, Vers 17, von der wir uns bis zum heutigen Tag noch nicht gereinigt haben, was auch immer er damit meint, worauf doch die Plage über die Gemeinde des Herrn kam. Das heißt, offensichtlich ist er, und jetzt fange ich an, ja, ihm genauer zuzuhören und zu verstehen, was meint er denn hier oder was sagt er denn hier oder was hat er denn für ein Bild vor Augen? Denn er sagt, damals, könnt ihr euch nicht erinnern, was damals los war, diese Plage, 24.000 Menschen, das Volk ist abgefallen, wir haben andere Götter angebetet, wir haben uns mit diesem Volk vermischt, es war furchtbar. Und das wollt ihr jetzt wiederholen? Soll das jetzt nochmal über uns kommen, füge ich jetzt so hinzu, das, so höre ich ihn das sagen. Ich fahre fort und lese weiter, Vers 18. Und ihr wendet euch heute vom Herrn ab, das ist jetzt so, was in ihm passiert oder in ihnen. Und es wird geschehen, wenn ihr euch heute gegen den Herrn auflehnt, dann wird morgen über die ganze Gemeinde, morgen über die ganze Gemeinde Israels zürnen. Also das ist das, was sie so überlegen, was passieren wird. Wenn ihr heute diesen Schritt macht, dann wird morgen das passieren. Wenn ihr heute euch gegen den Herrn auflehnt und von ihm abwendet, dann wird er morgen uns gegenüber zürnen. Und dann, sage ich jetzt mal, füge ich hinzu, die Bilder, die entstehen, sind die Bilder, die vor Jahren passiert sind in Schittim mit Baal Peor. Und er fährt fort und sagt, Vers 19, jedoch, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist, Dann kommt doch herüber in das Land, das dem Herrn gehört, wo die Wohnung des Herrn steht, und macht euch unter uns ansässig. Und da ich dachte, was meint ihr denn damit, wenn das Land, das euch gehört, unrein ist? Ist denn dieses Land wirklich unrein? Ist das Land unrein? Oder denkt er, dass das Land unrein ist? Ist das seine Sicht der Dinge? Glaubt er das? Ist das, was er so annimmt? Hat er ein Problem damit, dass die 2,5 Stämme auf der anderen Seite des Jordans sind? Nicht nur er, sondern möglicherweise auch andere im Volk? Glauben Sie, dass das Land unrein ist? Und dann so in den weiteren Sätzen wird es ja nochmal so deutlich, kommt in das Land, das dem Herrn gehört. Also gehört denn dem Herrn nur das Land westlich des Jordan, wo die 9,5 Stämme sind? Gehört denn Gott nicht auch das Land auf der anderen Seite? Und er sagt, wo die Wohnung des Herrn steht. Und macht euch unter uns ansässig. Offensichtlich geht es bei diesem Altar eben nicht nur um einen normalen Altar, den man da so baut, sondern er hat was mit der Stiftshütte zu tun, mit der Wohnung des Herrn. Haben Sie diesen Altar nachgebaut, der in der Wohnung des Herrn war? Und er sagt, nein, wir können jetzt nicht zwei Wohnungen des Herrn haben, sondern nur eine. Also kommt hier rüber und seid dann hier. Aber gegen den Herrn dürft ihr euch nicht auflehnen, auch gegen uns dürft ihr euch nicht auflehnen, indem ihr euch einen Altar baut, neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes. Also da benennt es nochmal klarer. Also bitte, wir brauchen keine zwei Altäre. Nicht einen Altar hier in der Wohnung des Herrn, in der Stiftshütte, und nicht einen Altar woanders. Es gibt nur ein Altar des Herrn. Langsam merke ich oder spüre ich so, ach so, darum geht es. Sie fürchten wohl einfach die Trennung auch und das Aufspalten des Volkes Gottes oder auch der Anbetung von Jahwe. Natürlich, das sind schon ernsthafte Fragestellungen, die hier aufgeworfen werden. Wie geht man mit der Einheit des Volkes um? Vers 20, hat nicht Aaron, der Sohn Serachs, Untreue an dem Gebannten geübt und über die ganze Gemeinde Israel erging der Zorn und er kam nicht als einziger wegen seiner Schuld um. Stimmt denn dieses Bild? Ist das richtig, was er da sagt? Kann man das denn so vergleichen? Also ist da ein Bezug dazu, der Geschichte von Aaron, der, falls Sie die Geschichte nochmal nachlesen wollen, Josua, in Josua Kapitel 7, Aachen, der von dem Gebannten nimmt, was er nicht mitnehmen soll, und dann nicht nur er, sondern auch seine Familie stirbt aufgrund dieser Handlungen. Stimmt das jetzt? Wo ist denn jetzt da das Gebannte? Passen die Vergleiche? Das sind so Fragen, die dann so aufkommen, wenn ich Pinchas zuhöre. Passen denn die Vergleiche, die er macht? Passen die Geschichten, die er verwendet? Denn solche Geschichten können eine ziemliche Wucht und Kraft entwickeln. Sagen, wenn es so ist wie damals, dann wird das und das passieren. Und auf einmal kann es zum Krieg kommen? Zum Krieg unter Brüdern? Religiös motivierter Krieg? Vers 21. Und die Söhne Ruben und die Söhne Gad und der halbe Stamm Manasse antworteten und redeten zu den Häuptern der Tausendschaften Israels, der Gott der Götter, der Herr, der Gott der Götter, der Herr, er weiß es. Und Israel soll es wissen. Wenn das in Auflehnung oder in Untreue gegen den Herrn geschehen ist, dann sollst du uns heute nicht retten. In manchen Übersetzungen steht dann, soll er, also Gott, uns heute nicht retten. Und wenn es so ist, dass wir uns einen Altar gebaut haben, um uns von dem Herrn abzuwenden, und wenn es geschehen ist, um Brandopfer und Speisopfer darauf zu opfern, und wenn es geschehen ist, um Heilsopfer darauf darzubringen, dann möge uns der Herr zur Rechenschaft ziehen. Offensichtlich ist das nicht der Fall. Oder war ich zum zweiten Mal überrascht in der Geschichte? Was? Wie? Das heißt, der Altar dient nicht oder ist nicht dafür gebaut worden, damit darauf geopfert wird. Es ist kein Opferaltar. Ja, was ist es denn dann? Aber da merke ich schon, Pinchas und ihr alle anderen, ihr habt euch vielleicht hier ein Bild gebaut oder habt Annahmen gemacht, die sich wahrscheinlich nicht bewahrheiten werden. Vers 24. Vielmehr taten wir dies aus Besorgnis, aus einem bestimmten Grund, als wir uns sagten, künftig werden eure Söhne zu unseren Söhnen sagen, was habt ihr denn mit dem Herrn, dem Gott Israels, zu tun? Der Herr hat ja eine Grenze zwischen uns und euch gesetzt, ihr Söhne Ruben und ihr Söhne Gad, nämlich den Jordan. Ihr habt keinen Anteil am Herrn, so könnten eure Söhne, unsere Söhne davon abbringen, den Herrn zu fürchten. Darum sagten wir, wir wollen uns daran machen, den Altar zu bauen, nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll er sein zwischen uns und zwischen euch und zwischen unseren Geschlechtern nach uns, damit wir den Dienst des Herrn vor ihm verrichten mit unseren Brandopfern und mit unseren Schlachtopfern und mit unseren Heißopfern und damit nicht eure Söhne künftig zu unseren Söhnen sagen, ihr habt keinen Anteil am Herrn. Und wir sagten uns, geschieht es, dass sie künftig zu uns oder zu unseren Geschlechtern in dieser Weise sprechen, dann werden wir antworten, seht die Nachbildung des Altars des Herrn, die unsere Väter gemacht haben. Und zwar nicht für Brandopfer und nicht für Schlachtopfer, sondern ein Zeuge soll sie sein zwischen uns und euch. Fern von uns sei es, uns gegen den Herrn aufzulehnen und uns heute vom Herrn abzuwenden, indem wir einen Krieg, indem wir einen Altar für bauen für Brandopfer, für Speisopfer und für Schlachtopfer. Neben dem Altar des Herrn, unseres Gottes, der vor seiner Wohnung steht. Sie werden in den Krieg gezogen, weil sie von falschen Annahmen ausgehen. Sie waren drauf und dran, in den Krieg zu ziehen, weil sie dachten, dass diese 2,5 Stämme einen weiteren Altar bauen und damit ihren eigenen Dienst oder ihre eigene Anbetungsstätte für Jahwe aufbauen, erstellen und dann unterhalten werden. Um festzustellen, wenn sie dann dort sind, also die ganze Aufregung, die ganze Sorge, das ganze Drama, die ganzen Handlungen, die wir drauf und drauf waren, durchzuführen, nämlich gegen unsere Brüder zu kämpfen, wenn wir das gemacht hätten, was wäre denn dann passiert? Wo wären wir dann hingekommen? Weil die sagen, boah, das hatten wir überhaupt alles gar nicht vor. Gott weiß es, jetzt solltet ihr es auch bitte wissen. Unsere Sorge war eher so, wir wollen Teil des Volkes sein. Und nicht nur wir, sondern auch unsere Kinder und unsere Kindeskinder. Uns ist ganz klar, in Jerusalem, in Silo, nicht in Jerusalem, damals war das in Silo. In Silo, da ist die Anbetungsstätte. Da wollen wir hingehen. Wir sind Teil des Volkes, wir wollen uns nicht abspalten. Wir wollen nicht, dass der Jordan zu einer Grenze zwischen uns und euch wird. Es ist eher unsere Sorge, dass es so sein wird und nicht, dass es in der Zukunft so ist. Und vielleicht hatten sie ja auch den einen oder anderen Grund, um das auch anzunehmen. Weil sie merkten, manche sind damit nicht zufrieden, dass sie auf der anderen Seite des Jordan sind. Und sagten, nein, überhaupt nicht. Aus Sorge haben wir das gemacht. Das ist eine Nachbildung, das ist ein Zeuge, das ist ein Zeichen. Falls es mal dazu kommt, dann kann man zeigen, schaut, wir sind Teil dieses Volkes. Unsere Väter haben das besiegelt. Auf der einen Seite Sorge, auf der anderen Seite Angst, Unsicherheit, was wird geschehen, was sind die Folgen? Die 2,5 Stämme haben auch natürlich nicht geredet. Sie haben nicht gesagt, hey, das ist das, was wir machen werden. Aber die anderen 2 Stämme fragen auch nicht nach, sondern sie haben ihre Antwort für sich schon klar. Und auf einmal kann es zum Krieg kommen. Und als der Priester Pinchas und die Fürsten der Gemeinde und die Häupter der Tausendschaften Israels, die bei ihm waren, die Worte hörten, die die Söhne Ruben und die Söhne Gad und die Söhne Manasse redeten. Und an dieser Stelle werden wir in der nächsten Glaubengeschichten-Episode weiterlesen. Bis dahin, Gottes Segen Ihnen. Und ich freue mich darauf zu erfahren, wie die Geschichte ausgeht.